Edward Dunmalone ist ein, ja, fast unscheinbarer irischer Journalist. Er arbeitet bei einer kleinen Gazette als Reporter. Die Aufträge, die er bekommt, sind auch unscheinbar normal. Mal schreibt er über einen Großbrand in Southwark, dann über ein Grubenunglück in Wigan. Edward fühlt sich wohl. Er ist ein guter Autor, das weiß er. Und trotzdem zieht er Wochen später in ein echtes, großes Abenteuer.
Es ist ein nebliger Novemberabend. Edward steht in der Straßenbahn und denkt an seine Geliebte. An die Frau, die er als unbedeutender Journalist nicht erobern kann. Gladys heißt sie und er findet, sie ist wunderschön. Doch die Angebetete hat kein Interesse an ihm. Sein Leben ist ihr zu unspektakulär. Sie sucht nach einem abenteuerlustigen Mann. Und deswegen will Edward sein Leben ändern.
Tage später schickt ihn sein Chefredakteur zu Professor Challenger, einem exzentrischen, jähzornigen Gelehrten, dessen Behauptungen in der Fachwelt für Aufmerksamkeit sorgen. Ihm zufolge seien einige Tiere der Vorzeit nicht ausgestorben, sondern existieren noch in Südamerika. Edward gibt sich als Student aus, er soll Challenger als Lügner enttarnen und ihn daraufhin in einem Artikel auffliegen lassen.
Doch der Professor erkennt das doppelte Spiel. Nach kurzer Zeit entlarvt er Edwards echten Plan und es kommt zu einer Schlägerei. Als ein Polizist vorbeikommt, verzichtet Edward auf eine Anzeige. Der Professor wird daraufhin versöhnlicher. Er zeigt Edward seine bisherigen Belege, vor allem Knochenfunde, angeblich von Sauriern aus Südamerika, die noch immer dort leben sollen.
Der Professor weiß, dass sein Ruf in der Öffentlichkeit zweifelhaft ist. Doch er will unbedingt beweisen, dass er recht hat. Und so lädt er Edward auf eine Reise ein. Zusammen mit Lord Roxton, einem bekannten Entdecker, machen sie sich auf nach Südamerika. Für den Professor bietet sich eine perfekte Möglichkeit, endlich mit ausreichenden Beweisen zurückzukehren. Edward soll berichten, wie die Reise abläuft. Doch der junge Ire verspricht sich noch mehr. Kommt er tatsächlich zurück, so glaubt er, muss seine geliebte Gladys ihn einfach anhimmeln.
Als sie Südamerika erreichen, stoßen die drei Männer auf eine unbekannte Affenart, die auf dem Rest der Welt ausgestorben scheint und sich nur in Südamerika weiterentwickeln konnte. Die Affen agieren sehr menschlich und sehr wütend. Sie nehmen den Professor und Lord Roxton als Gefangene. Edward kann sie nur knapp vor dem Tod retten. Tage später entdecken sie einen jungen Flugsaurier, der die kruden Theorien des Professors bestätigt. Auch heute leben in den versteckten Gebieten Südamerikas noch Saurier. Die drei retten sich nach Hause, doch Edwards Freude ist nur von kurzer Dauer. Seine Hoffnung, das Herz seiner Geliebten mit diesem Abenteuer erobern zu können, ist gescheitert. Sie hat inzwischen ihren Buchhalter geheiratet.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Willkommen zu eurer verrückten Fahrt durch das Podcast-Universum. Schnallt euch an, denn heute geht es um alles und um nichts zugleich. Ich bin Ole.
Ich bin Tore und Ole hat heute ein Skript über alles und gleichzeitig nichts geschrieben.
Ja,
und ich erwarte gar nichts. Nein, Spaß. Wir haben es natürlich zusammen durchgelesen.
Wir haben es natürlich zusammengeschrieben. Und die Einleitung hat uns ChatGPT gegeben. Ich habe gerade nachgeguckt. Wir kommen irgendwie immer am Rande unserer Ideen, ne? Das ganze Skript, wir schreiben 20-seitiges Skript, kein Problem. Wir sitzen hier, haben alles aufgenommen, müssen das Intro noch aufnehmen
Und uns fällt nichts ein.
Es wird nuts. Also wirklich, ihr wisst gar nicht.
Alle, so ich save die Hälfte von unseren Hörerinnen und Hörern nervt das auch, dieses Intro. Aber
welches
die andere,
Intro?
Das hier alles, unsere Intros, unsere verrückten Intro-Ideen.
Es ist wirklich schlimm. Manchmal haben wir Folgen, wo wir die Hälfte der Zeit am Intro sitzen.
Das stimmt nicht.
Doch, Stempel drauf.
Beim Recording vielleicht.
Ja, okay, beim Recording. Auf jeden Fall beim Recording.
Das ist so dumm, ne? Und das soll eigentlich alles so spontan sein. Hier könnt ihr mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie spontan ist die Medienwelt eigentlich wirklich?
Tore und ich sind nicht so spontan. Meistens quatschen wir irgendwie 20 Minuten, kommen bei super weirden Punkten raus.
Und dann merken wir, fuck das. Ich bin wieder da. Bin ich wieder da, oder?
Du bist wieder da.
Rauschig? Rauschig?
Nein, man hört dich.
Willst du mal erklären, was gerade passiert ist?
Doris Mike ist kaputt gegangen.
In der Aufnahme, das hatten wir auch noch nie.
Das hatten wir schon ganz oft. Ich glaube, es war das fünfte Mal oder so.
Aber dass es in der Aufnahme kaputt gegangen ist und jetzt wieder geht.
Alter, wir provozieren das Mike auf jeden Fall
Mann,
nicht.
Oh Mann, können wir ein Endorsement kriegen?
Endorsement?
Dass, wenn man Sachen bekommt von Herstellern.
Ja, liebes Team von
Schuhe.
Rode.
Rode, stimmt. Direkt raus, aussortiert aus dem Endorsement.
Die haben jetzt keinen Bock mehr
raussortiert, genau. Okay, solange das Mikro noch funktioniert, lass uns einfach in diese Kurzgeschichte reindiven. Mal sehen, wann es wieder ausfällt. Denn heute wollen wir endlich mal auf die verschwundene Stadt im Amazonasgebiet eingehen.
Yes, die Geschichte aus unserem Intro, wo wir so gespannt zugehört haben, das ist keine echte Geschichte. Sie heißt, wie gesagt, Die vergessene Welt und ist 1912 erschienen. Geschrieben wurde sie von einem alten Bekannten von uns, der sich, glaube ich, das dritte Mal in eine Folge von uns eingeschlichen hat.
Ja.
Sir Arthur Conan Doyle, dem jungen Medizinstudenten, den wir letzte Woche auf seiner Wahlfahrt begleitet haben.
Auf seiner Wahlfahrt. Genau, wenn ihr euch diese Geschichte anhören wollt, Blut, Tran und Elend, Tran, Blut und Elend, glaube ich. So rum.
Das ist Tores Titelidee gewesen. Und Tores YouTube-Thumbnail. Checkt das auf jeden Fall ab.
Ich hoffe, es ist bis dahin hochgeladen. Alter, wirklich.
So drei Punkte.
Es ist so schön. Wir haben mittlerweile so schöne Thumbnails. Ich finde die nice.
Technik hat was gegen uns einfach.
Aber manchmal ist es so. Checkt es aus, scrollt runter, es ist eine schöne Geschichte, aber dieser junge Mann, dieser junge Medizinstudent ist mittlerweile erwachsen und er schreibt eben unter anderem Die vergessene Welt. Diese Geschichte trifft auf großes Interesse. Arthur veröffentlicht danach noch zwei weitere Bücher, in denen Professor Challenger von seinen Reisen erzählt. Natürlich sind das alles Romane, nichts davon ist wirklich passiert. Aber zumindest damals klingen die Geschichten für die Menschen nachvollziehbar und authentisch, wie so ein echter Reisebericht. Die Weltbilder und die Hintergründe der Evolution und Wissenschaft sind aus dem damaligen realen Stand der Forschung übernommen und deswegen klingt das alles so real.
Arthur Conan Doyle wollte also etwas Nicht-Reales so erzählen, als wäre es real. Genau deshalb las der Schotte vor dem Verfassen der Bücher etliche Reiseberichte. Und einen davon ganz besonders, nämlich den von Percy Fawcett, seine Berichte über eine im brasilianischen Regenwald versunkene Stadt Z, die Stadt Z, die Fawcett jahrelang im Regenwald Brasiliens suchte. Doch mit 57 Jahren ist Fawcett dann verschwunden.
Diese Story haben wir in einer anderen Folge von Wild und Fremd schon erzählt. Sie heißt Die versunkene Stadt Z. Hört gerne rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Die ist sehr spannend und sehr traurig am Ende. Und es gibt einen krassen Plot-Twist.
Ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen. Und Plot-Twist ist so ein bisschen ja, Tores Lieblingswort geworden.
I love it.
Die Folge oder Plot-Twists?
Beides.
Ja.
Es ist, seitdem Percy Fawcett dort im Regenwald verschwunden ist, einiges passiert. Viele Forscherinnen und Forscher haben es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, Fawcetts Verschwinden aufzuklären oder sogar selbst diese mysteriöse Stadt zu finden. Die unzähligen Theorien, die man nach Percys Verschwinden in allen Klatschblättern dieser Welt finden konnte, sind ja ziemlich wild.
Wild.
Manche sagen, Fawcett sei gar nicht gestorben, er würde jetzt bei einem, Zitat, Indianervolk leben oder er sei tatsächlich durch, Zitat, Indianer getötet worden.
Ich glaube, wir haben in irgendeiner Black-Story-Folge mal darüber geschnackt und da hast du mir ein Zitat mitgebracht, dass Percy Fawcett gefunden wurde, tot gefunden wurde und ich habe das geglaubt und es war nicht so.
Ja, da haben wir,
ich glaube, da haben wir Raten
gespielt,
ne?
Und es war eine Zeitungsente. Irgendeine Zeitung hat wieder irgendein Bullshit geschrieben.
Das war mies tricky, aber ja. Es war richtig, richtig gut.
Bis heute ist Fawcett übrigens nicht gefunden worden. Aber es gibt Neuigkeiten zur Stadt Z. Und bevor wir über diese Neuigkeiten zur Stadt Z sprechen, müssen wir vielleicht nochmal so ganz allgemein über mystische Dinge, mystische Funde und mystische Geschichten sprechen.
Yes, es gibt seit Ewigkeiten super, super viele Geschichten über unentdeckte Städte und Orte auf der Welt. Meistens sind die ja verbunden mit irgendeinem Abenteuer. Und Tore und ich, wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir haben hier eine Top 3 angefertigt. Also let's go. Machst du den dritten Platz?
Ich mach den dritten Platz, Platz 3 der coolsten, mystischen, unentdeckten Stadt. Und das ist für uns Atlantis. Wir wissen heute mit ziemlicher Sicherheit, dass es die Stadt niemals gegeben hat, aber sind wir ehrlich, jeder kennt den Mythos, jeder kennt die Geschichte von Atlantis.
Ich glaube, das spielt auch viel in Filmen mit, ne? Ich habe immer vergessen, wie dieser Unterwassermann von Marvel heißt.
Aquaman,
ist das nicht der Chef?
Aquaman, weiß ich nicht. Der Kanzler von Atlantis. Ich bin voll raus bei Marvel und bei allen solchen Sachen.
Ich weiß es auch nicht. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst. Heutige Theorien sagen auf jeden Fall, Atlantis gibt es nicht. Die Stadt sei ein erfundenes Inselreich. Erfunden übrigens von Platon.
Oh, ein bekannter griechischer Philosoph.
Yes, der hatte ein paar Ansichten über einen Idealstaat, hat sich dann Atlantis ausgedacht, um seine Ansichten damit zu verknüpfen und es gut zu erklären zu können.
Ah, Wahnsinn. Smart. Aber dann hat er gesagt, ja, es ist alles untergegangen auch. Kann man gar nicht. Es ist so wie Papa, der sagt, seine Zeugnisse, war super gut in der Schule, aber
seine Zeugnisse sind alle verloren gegangen.
Sind beim Umzug verloren gegangen.
Ey, wir können drüber lachen, aber die Legende von Atlantis lebt einfach heute noch. Also hat er wahrscheinlich nicht alles falsch gemacht.
Oh Gott, ja, ich weiß noch. Ich habe mal für eine Recherche ein Buch gelesen. Das ist ein Reisebericht von einer Expedition, die nach Tibet gegangen ist.
Ich habe die Tore aufs Auge gedrückt. Ich habe gesagt, Nazis, ich schaffe das nicht zu lesen.
Ja, Nazis in Tibet. Und wie der Titel schon sagt, wir haben uns leider nicht vom Titel abschrecken lassen, haben gesagt, okay, wir lesen es trotzdem. Wird vielleicht eine spannende Story.
Ey, wir geben jedem Menschen eine faire Chance, safe. Aber
es ist ja auch einfach nur eine Geschichte, die wir dann kritisch erzählt hätten. Aber es ist wirklich eine so furchtbare Expedition gewesen. Und die haben tatsächlich nach Überresten von Atlantis gesucht. Speziell, das waren Nazis, was will man anderes erwarten, nach sogenannten Übermenschen, ja, die angeblich irgendwo in Tibet leben sollten, von Atlantis abstammen sollten. Ja, ist nicht schön zu lesen, macht keinen Spaß, haben wir gesagt, erzählen wir keine Geschichte von.
Ich glaube, das ist das most hated Buch, weil du richtig sauer warst.
Ja, ich hab das, es ist dick und ich hab's durchgelesen und ich hab ständig versucht, irgendwelche coolen, interessanten, nicen Sachen zu finden, aber es sind einfach irgendwelche Nazis, gehen nach Tibet, verhalten sich wie die Axt im Wald, sind scheiße zu den Leuten, gehen zurück, haben nichts gefunden.
Das ist Standard-Nazi-Ding einfach, ne?
Die ganze Zeit werden irgendwelche Hitler-Sprüche gesagt. So, oh, es bockt gar nicht.
Also. Du bist auf jeden Fall irgendwann wiedergekommen, hat das Buch auf mein Bett geknallt und gesagt, das machen wir nicht, das kommt nicht rein.
Drei rote Wild- und Fremd-Xe.
Yes, Sir, machen wir weiter mit Platz 2. Platz 2 ist Bielefeld.
Spaß.
Aber Bielefeld hat 2019 tatsächlich 1 Million Euro für denjenigen geboten, der beweist, dass es Bielefeld nicht gibt. Ich habe zu spät davon mitbekommen, sonst hätte ich mich beteiligt, aber es hat niemand das Geld gewonnen. Gibt anscheinend genug Beweise, dass es Bielefeld wirklich gibt.
Oder es ist alles eine große Verschwörung. Es gibt auch Leute, die sagen, ich beweise mir 1 Million Euro, dass die Erde rund ist. Und dann akzeptieren die halt keinen einzigen Beweis.
Ja, das stimmt wohl. Ja, es tut mir leid für jeden, der aus Bielefeld kommt.
Es ist voll der doofe Joke, glaube ich.
Ich glaube, es ist beim ersten Mal funny, beim zweiten Mal ist nicht so funny. Wenn du es zum 3000. Mal in deinem Leben hörst,
ja,
da würde ich sagen, ich komme aus Karlsruhe oder so. Digga.
Ja, so irgendwas ganz anderes.
Meine Herkunft verleugnen dafür.
Liebe Grüße an alle Bielefelderinnen und Bielefelder.
Ey, wirklich Shoutout, ihr haltet gut durch.
Lass uns zurück zum echten zweiten Platz. Vielleicht kennt ihr die Legenden um den Heiligen Gral oder vielleicht sogar die Tafelrunden um König Artus.
Bis heute ist klar, König Artus gab es nie. Die Geschichten über ihn und seine Runden sind also Sagen.
Und den wirklichen Platz 2 belegt das Schloss, in dem König Artus angeblich gewohnt hat, Schloss Camelot.
Ja, das ist so ein Platz von Ritterlichkeit und Ehre, wo so die moralisch besten, bekanntesten Gestalten damals rumgelaufen sind. So haben sich die Leute das zumindest vorgestellt. John Leland beschrieb 1542 die Cadbury Castle, eine relativ alte Burg in England, als den Platz, an dem Camelot früher lag.
Dort soll auch diese berühmte "Zieh das Schwert aus dem Stein und du bist ein echter König"-Story herkommen. Kennt man vielleicht auch von Disney World oder so.
Stimmt, da kann man das auch machen.
Ja, da kann man das auch machen. Trotzdem gilt eigentlich der allgemeine Konsens, weder König Artus hat es gegeben, noch die Burg Camelot.
Und Trommelwirbel bitte. Ich hoffe, ich finde einen. Platz 1 belegt El Dorado, die vergoldete Stadt. Als die Spanier im 16. Jahrhundert den Kontinent Südamerika erreichten, hörten sie viele Geschichten über eine goldene Stadt und deshalb brachen viele dorthin auf, um diese Stadt und diesen Reichtum dahinter zu finden. Kennst du ein paar Storys aus El Dorado, ein paar angebliche Storys?
Nee, aber ich glaube, ich weiß, warum diese Legende entstanden ist. Da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Faktoren, aber ich meine, wir sind beide keine Historiker so und da gibt es wahrscheinlich
Hobbymäßig schon.
Ich glaube, dass die Ureinwohner Südamerikas schon viel mit Gold gearbeitet haben, weil Digi, Gold ist das einzige oder fast das einzige Metall, was du halt einfach so ziehen kannst. Eisen zum Beispiel, das ist ja vererzt. Das liegt ja nicht eine Stange Eisen in der Natur. Aber so ein Goldnugget oder so, die gibt's halt. Das heißt, Gold ist das Material, was du am wenigsten verarbeiten musst, um es nutzen zu können. Und es geht auch am leichtesten zu verarbeiten, weil es so weich ist. Es ist eigentlich ein nicer Werkstoff.
Es ist ein komplett nicer Werkstoff. Der Papst hat irgendwann mal Südamerika zwischen Portugal und Spanien aufgeteilt und die Portugiesen und Spanier, die hergekommen sind, wussten genau, da wird viel Gold sein und die Leute, die da leben, werden wahrscheinlich nicht den richtigen Wert des Goldes kennen, werden sagen, oh, es sieht ja ganz schön aus, spiegel ich mich drin, aber für 3 Mummeln gebe ich dir gern ganzen Batzen Gold.
Und daher kam dann diese Sage, ne? So, da ist eine Stadt, und die Leute wussten nicht, wie viel Gold wert ist und bauen halt ihre Häuser daraus und ihre Wege
und so.
Was natürlich völlig Wahnsinn wäre. Also,
da gibt es richtig krasse Geschichten von so einem König, der mit Gold bepudert wird.
Ja.
Goldsachen, die in so einen Fluss geworfen werden, wenn der König vorbeigeht. Absoluter Wahnsinn. Also safe, da können wir gerne mal eine eigene Folge drüber machen.
Hätte natürlich die komplette Weltwirtschaft nach einem halben Jahr in den Ruin getrieben, wenn auf einmal Spanien den Markt mit Gold flutet, weil eine ganze Stadt aus Gold entsteht.
Ein bisschen so, wie wenn man eine Münzmaschine dahin baut und da Münzen pressen lässt.
Shoutout an den Berg der Menschenfrist.
Eine alte
Short Story von uns, ja. Vielleicht findet ihr sie. Wenn ihr sie findet, die erste Person, die sich diese Folge nochmal anhört, kriegt eine Tafel Schokolade.
Tore verschickt. Let's go. Ja, El Dorado, mega, mega schöne Stadt. 1925 verschwindet Percy Fawcett im Dschungel Südamerikas. Er sucht nach, wir haben es eben schon erklärt, einer anderen Stadt im Regenwald, die er immer wieder Stadt Z nennt. Der Offizier hatte vorher Berichte von portugiesischen Seefahrern gefunden, die von einer versteckten und großen Stadt schrieben. Auf seiner ersten Reise 1906 erhält Fawcett einen alten Stein von einem indigenen Stamm. Darauf ist das Bildnis von einem Mann, der eine römische Toga und Sandalen trägt.
Für Fawcett beginnt so eine fast 20 Jahre lang andauernde Suche nach eben dieser Stadt. Er hofft, sie im Gebiet von Mato Grosso zu finden und als erster Europäer durch ihre Ruinen zu gehen. Am 29. Mai 1905 schreibt Fawcett das letzte Mal an seine Frau in England, dann verschwindet er. Bis heute ist unklar, wie lange Fawcett noch durchgehalten hat oder wie er genau gestorben ist. Historikerinnen und Historiker sind sich aber einig. Percy Fawcett ist sehr schnell nach seinem letzten Lebenszeichen gestorben.
Wir haben es eben schon erwähnt, die Theorien über den Verbleib oder Fawcetts Todesursache werden mit den Jahren immer verrückter. 1931 berichtet ein Schweizer, er habe in Mato Grosso einen älteren Mann mit langem Bart und blauen Augen getroffen. Bevor der ältere Mann abgeführt wurde, übergab er dem Schweizer noch einen Siegelring. Dieser wurde dann etwas später an Fawcetts Frau geschickt, die danach erklärte, Der Ring sei eindeutig Eigentum ihres Mannes.
Für Fawcetts Frau ein Grund mehr, nach Spuren ihres Mannes zu suchen. Sie glaubt fest daran, dass Percy noch lebt. 1933 findet eine Expedition ein Vermessungsgerät, genau den Theodolit, den Fawcett bei seinen Reisen bei sich trug. Doch danach verlieren sich die Spuren. Erst 16 Jahre später meldet sich ein deutscher Anthropologe. Er gibt an, einen verdächtigen Schrumpfkopf gefunden zu haben. Dieser würde charakteristische Merkmale Fawcetts aufweisen und sei, so wurde ihm von einem indigenen Volk berichtet, tatsächlich Fawcetts Kopf.
Bis zum heutigen Tag versuchten 13 Expeditionen, bei denen 100 Teilnehmer ihr Leben verloren, das Schicksal und den Verbleib Percy Fawcetts aufzuklären. Doch keine Expedition konnte je aufklären, warum Percy Fawcett und sein Sohn einfach so von der Bildfläche verschwanden. Deshalb ranken sich auch 2024 noch so viele Legenden um die Geschichte Fawcetts und der versunkenen Stadt Z. Okay, die Chancen, heute noch gute Beweise für den Verbleib des Expeditionsführers Fawcett zu finden, sind gering. Aber wenn die Stadt Z wirklich existiert, sollte es heute doch ein leichtes sein, sie im Dschungel zu finden, oder?
Fawcett vermutet sein Leben lang, dass in dieser Stadt Menschen wohnen oder wohnten, die aus älteren und größeren Zivilisationen geflüchtet sind. Der alte Stein mit dem eingravierten Römer diente ihm lange als Beweis. Und Fawcett, eigentlich ein purer Entdecker ohne Lust auf viel Rummel, wittert auch Reichtum. Er erklärt seinen Geldgebern, die Bewohner der Stadt Z trügen Diamanten und Ornamente aus Jade. Und er schwärmt von ihrer Fähigkeit der Goldverarbeitung und des Edelsteinschnitts.
Die Stadt Z verspricht also nicht nur eine wissenschaftlich atemberaubende Entdeckung zu sein, sondern auch, wie die Geschichten von Eldorado, einen richtig dicken Schatz. Die Sage von Eldorado selbst beginnt mit einem Gerücht. Irgendwo in der neuen Welt soll es eine Stadt geben, in der Gold so gewöhnlich ist wie Holz in Europa. 1536 machen sich Europäer, vor allem Spanier und Deutsche, auf die Suche nach der goldenen Stadt.
Sie finden tatsächlich Gold, sogar eine ganze Menge. Aber die goldene Stadt bleibt ein Mythos. Damit gesellt sie sich zur Stadt Z. Von beiden wird oft und gerne berichtet, wenn ArchäologInnen im Dschungel gräben oder die Reste kleiner Städte finden. Das passierte zuletzt im Januar 2024, als ForscherInnen im Dschungel Südamerikas das Tal der Städte ausmachten. Und diese Entdeckung ist ohne Frage von großer Bedeutung für die Forschung. Allerdings müssen wir dazu einschränkend sagen, es handelt sich höchstwahrscheinlich weder um Eldorado noch um die Stadt Z.
Die gefundene Stadt befindet sich in Ecuador und nicht in Brasilien, also nicht dort, wo Percy Fawcett damals nach der versunkenen Stadt Z gesucht hatte. Und klar, die Rückstände der Stadt sind nicht aus Gold, sonst hätten wir das alles schon in 10 Zeitungsartikeln mitbekommen. Heißt für uns, beide Städte bleiben vorerst ein Mythos. Aber wir befinden uns 2024 in einem super spannenden Zeitalter, das versunkene Städte mit Drohnen oder Entfernungsanalysen erkenntlich machen kann. Und wir leben in einer perfekten Zeit, um Mythen aufzuklären.
Und wenn wir schon dabei sind, dann lass uns vielleicht noch einen zweiten Mythos anbrechen. Denn quasi fast zur gleichen Zeit, in der diese Bilder von der Stadt in Ecuador entstanden sind, haben andere ForscherInnen mithilfe von Unterwasserdrohnen eine ziemlich aufsehenserregende Beobachtung gemacht. Den Bildern, die sie dort aufgenommen haben, nach zu urteilen, ihr findet sie auf @wildundfremd auf Instagram, unter dem Emilia Earhart Post, glaube ich. Damit habe ich jetzt schon gespoilert, um was es geht. Auf diesen Bildern ist wahrscheinlich ein Flugzeug zu sehen. Mitten im Pazifischen Ozean. Und deshalb machen wir hier noch einen zweiten Querverweis an eine sehr alte Folge von uns.
An zwei Folgen sogar.
Oh, es sind sogar zwei Folgen.
Der letzte Flug der Emilia Earhart von Oakland nach Hawaii und Teil 2, der letzte Flug von Emilia Earhart, die vergebliche Suche. Dort erklären wir euch nochmal ganz genau, wer Emilia Earhart eigentlich war. Spoiler, eine unfassbar krasse Person. Ja. Ich glaube, so viel können wir sagen. Und warum sie zu einem Flug um die ganze Welt aufgebrochen ist. Hier nochmal die Kurzfassung. Earhart verschwand 1937 unter ungeklärten Umständen, als sie in ihrem kleinen Flugzeug den Äquator umrunden wollte.
Ein Mythos hält sich ganz besonders. Emilia Earhart sei damals auf den Phoenix-Inseln notgelandet und habe zumindest eine kurze Zeit überlebt. Dafür spricht ein seltsamer Funkspruch, den ein Mädchen in Florida per Radio empfangen hatte. Und tatsächlich fand man später auf der Insel einen Damenschuh und eine Flasche vom Lieblingslikör von Emilia Earhart.
Trotzdem ist bis heute unklar, was damals wirklich mit Earhart passiert ist. Die Phoenix-Insel lieferte keine weiteren Beweise, dass Emilia tatsächlich dort gestorben ist. Das, obwohl die Insel nach 1937 immer wieder besichtigt wurde und im Zweiten Weltkrieg eine Fernmeldebasis der US Navy beherbergte. Plötzlich finden sich aber Ergebnisse. Die Deep Sea Vision sucht nach einem Flugzeugwrack und scheint es vor wenigen Wochen gefunden zu haben. Mit einem Sonarsignal finden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Stelle mit Flügelform.
Und dieses Bild, was sie daraus ziehen, könnte die rote Lockheed Electra von Emilia Earhart zeigen. Das muss man jetzt allerdings erstmal prüfen und das kann dauern. Das Bild wurde in knapp 4900 Metern unter dem Meeresspiegel aufgenommen. Moderne U-Boote können knapp 600 Meter tief tauchen. Das Wrack der Titanic liegt beispielsweise in 4000 Metern Tiefe. Und ich glaube, wir können uns alle noch ganz gut dran erinnern, das U-Boot Ocean Gate implodierte bei dem Versuch, das Wrack des Schiffs zu besichtigen. Heißt, die Forscherinnen und Forscher würden die Unterstützung von Tauchrobotern benötigen, um das Wrack der Lockheed aus dem Meer bergen zu können.
Doch das sollte kein Problem sein. Die Aussicht auf eine finale Erklärung, wie Earhart gestorben ist, zieht Spendengelder und Förderer quasi an. Wir können uns also in den kommenden Monaten oder vielleicht auch Jahren darauf freuen, endlich eine finale Lösung für den Mythos zu finden. Das Rätsel um Fawcett und die Stadt Z wird, so zumindest Torres und meine Prognose, wohl ewig eine Sage bleiben. Aber hey, wenn ihr uns weiterhin fleißig auf Steady supportet, können Tore und ich bald vielleicht selbst in den Dschungel aufbrechen. Und ey, wir suchen nach der versunkenen Stadt Z.
Versprochen.
Versprochen.
Und wollen wir ein Ziel setzen? Wenn wir tausend Menschen haben, die uns supporten, dann fliegen wir nach Brasilien und machen eine Dschungelexpedition und machen eine Podcast-Folge darüber oder eine Miniserie.
Wir kennen Natives. Wir kennen ein paar Natives.
Ich weiß, wir kennen Leute. Ja, das ist sehr gut.
Das ist praktisch.
Sehr gut. Also, aber lass uns an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz Werbung für Steady machen.
Yes, Sir. Link ist auf jeden Fall ganz oben, wenn ihr Bock habt. Das ist ja eine riesen Erleichterung für
uns. Es hilft uns einfach wahnsinnig.
Hält diesen Podcast ein bisschen am Leben. Ihr wisst, Torres Mike ist, glaube ich, 5-mal Schrott gegangen heute.
Ja, wir müssen wahrscheinlich Neues kaufen. Ich fürchte auch.
Das wird auf jeden Fall in die Hunderten gehen. Ja, Sprecher sind teuer, Bücher sind teuer. Ihr tut uns einen riesigen Gefallen, wenn ihr uns supportet.
Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr uns hört. Wir hören uns nächste Woche mit einer spannenden Expeditionsstory. Wir müssen mal gucken, was es wird.
Willst du spoilern?
Nein, wir spoilern noch gar nicht. Wir haben tatsächlich, warten wir auf bisher unveröffentlichte Tagebucheinträge aus Australien, die für uns eingescannt werden.
So strong. Tore hat sich hingesetzt und es hat geklappt.
Ich weiß noch nicht, ob wir die wirklich kriegen, aber sie sind unveröffentlicht. Das ist eine unfassbare Geschichte. Ich weiß noch nicht, ob wir die in der nächsten Woche schon hören werden können. Aber
es ist einfach so krank, dass wir die Possibility haben, Museen in Australien anzuschreiben und die sagen, okay, ihr müsst es eigentlich abholen, aber wir schicken euch Kassetten zu. Oder wir fotografieren das alles für euch ab.
Ja,
So, also wir sind schon so relevant, dass wir nicht mehr in dem Spam-Ordner vom Museum landen. Grüße an das RP-Museum. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Es ja, nervt wirklich.
Es ist okay, es ist okay. Irgendwann.
Irgendwann werden wir angeschrieben.
Ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Macht es gut. Yes, bis nächste Woche.
Ciao.